Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 547 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, alle sonstigen Lauscher, die jetzt wieder mit dabei sind, egal wann und wo sie diese Aufzeichnung hören. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. So, dann wollen wir aber auch gleich anfangen. Es sind ein paar Themen, die nicht direkt mit Computer zu tun haben, aber ohne Computer nicht möglich oder denkbar wären. Und deswegen fangen wir mal an mit China. China hat mit der Rakete Shenzhou 11 zwei Taikonauten, so heißen sie da, ins Weltall geschickt. Das sind die beiden Herren Ying Haipeng und Shen Dong. Sie sind in der Wüste Gobi gestartet und sollen andocken an die chinesische Raumstation. Sie sollen für 30 Tage im All bleiben und jede Menge Experimente durchführen. Das ist klar, denn zum Urlaub schickt man sie noch nicht dahin, da müssten sie ja Geld dafür bezahlen. Dieser Aufenthalt, der wird mit dem im September gestarteten, das heißt in die Erdumlaufbahn transportierten Raumlabor durchgeführt. Das ist also keine so eine riesige Raumstation, wie wir das von der ISS kennen, sondern hier soll eigentlich erstmal eine aufgebaut werden. Und man will jetzt eben versuchen, wie das funktioniert, was man machen muss, ob man irgendwo noch Erfahrungen braucht und so weiter und so weiter. Dieser Start, der wurde symbolisch auf das chinesische Mondfest gelegt. Man nimmt also immer irgendwelche solche Tage für solche herausragenden Ereignisse. Das Labor, was da eben alles, das ist 9 Meter lang, wiegt 13 Tonnen. Und hat zwei Module, ein Wohn- und Arbeitsmodul und ein Energiemodul mit den Solarpanels, damit man dort oben Strom bekommt. Diese beiden Taikonauten, die sollen auch irgendwie ausloten, wie denn die Mars-Mission, welche die Chinesen auch geplant haben, wie man die denn bewerkstelligen könnte. Es sollen hier ganz viele Erfahrungen gemacht werden zum Aufenthalt im All und so weiter. Wir wissen ja, die Chinesen sind nicht so sehr beteiligt bisher an den internationalen Aktivitäten. Man will hier einen eigenen Weg gehen. Im April diesen Jahres hat China bereits angekündigt, dass sie im Jahr 2020 ein Raumschiff, allerdings unbemannt, zum Mars schicken wollen. Das ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Plan, muss man sagen. Aber man sollte es nicht einfach mal abtun, denn China ist extrem leistungsfähig. Und dieses göttliche Schiff, das ist die Übersetzung für Shenzhou 11, das heute Morgen gestartet worden ist, das ist also jetzt der erste Schritt von China zum Mars. Natürlich erstmal zur Raumstation, ist ja schon klar. Es ist bereits der 6. bemannte Raumflug, der von China aus gestartet und organisiert und getragen worden ist. Und die chinesische Raumstation, die soll bis zum Jahr 2022 komplett aufgebaut und eingerichtet sein. Wenn die internationale Raumstation, die ISS, so wie vorgesehen, im Jahr 2024 ihren Dienst einstellen wird, will man vielleicht noch verlängern, aber das ist noch nicht endgültig entschieden, dann wäre China das einzige Land, was noch eine Raumstation, einen permanenten Außenposten im Weltall hat. Ja, die Raumfahrtpläne von China, es ist mittlerweile ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die gehen eigentlich noch weit darüber hinaus. Im Jahr 2024 will China eine bemannte Landung auf dem Mond durchführen. Also große Pläne. Aber auch im Rest der Welt geht es weiter. Die europäisch-russische Mars-Mission, die ist gerade jetzt in eine entscheidende Phase getreten. Nach 7 Monaten Reise ist der Lander Schiaparelli, der Huckepack auf der Rakete, auf der Trägerrakete, geflogen ist, am Mars angekommen. Diese Mission ist aus dem Grunde neu, weil man versuchen will, nicht wieder, wie das bisher bei anderen Missionen von anderen Ländern der Fall war, irgendwas auf dem Mars abzuschmeißen mit riesen Luftballons ringsrum, die dann irgendwo hinhüppen und wo dann ein Lander rausgekrochen kommt, sondern hier will man eine weiche Landung machen. Der Mars hat die Atmosphäre, man wird also das erste Stück durch die Atmosphäre durch Fallschirme gebremst und kurz vor der Landung werden dann Raketentriebwerke eingeschaltet, die den restlichen Schub aufheben sollen und damit wird es dann eine weiche Landung, erstmalig überhaupt, auf dem Mond geben. Drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Ja, dieser Flug, der bedeutet eine ganze Menge, weil dieses 600 Kilogramm schwere Modul, welches am Mittwoch, also übermorgen schon, landen soll, und das soll also sehr, sehr viele Daten senden. Der Satellit, TGO, der zusammen mit diesem Schiaparelli zum Mars geflogen ist, der bleibt in einer Umlaufbahn um den Mars und soll sehr viele Ergebnisse zur Erde zurücksenden, Forschungsberichte über Atmosphäre, Zusammensetzung, Oberfläche und so weiter. Diese ExoMars genannte und viele Milliarden teure Mission, die Russland und Europa gemeinsam durchgeführt haben oder noch durchführen, die sucht nach Leben auf dem Mars. Man geht ja davon aus, dass irgendwann vielleicht einmal, wenn auch primitives Leben, also Leben in der Anfangsphase auf dem Mars gewesen ist, man geht nicht davon aus, dass dort irgendwelche Marsmännchen gelebt haben oder intelligentes Leben war, aber man gäbe sich ja schon damit zufrieden, wenn man einfaches Leben auf dem Mars finden, nachweisen könnte, dass es mal da gewesen ist. Das ist im Moment der Stand der Dinge. Wir sollten auf Mittwoch warten. Ich drücke also wirklich die Daumen, dass diese Mission wirklich so gelingt, wie es geplant ist. Denn es ist eine unendlich schwierige Aufgabe. Man muss sich überlegen, einmal, man kann nur etwa alle 25 Monate, glaube ich, zum Mars fliegen mit dem Treibstoff, den wir heutzutage mitnehmen können. Weil das die einzige Position ist, wo wir dann mit dem mitgenommenen Treibstoff den roten Planeten auch wirklich erreichen können. Dann müsste man sonst wieder lange warten darauf. Und die Landung, naja, die muss vollautomatisch passieren, weil im Moment der Mars etwa 10 Lichtminuten von der Erde entfernt ist. Das heißt, wenn die Sonde sagt, hier, hör mal, hilf mir mal, Erde, dann kämen die Signale erst in 10 Minuten auf der Erde an und wir würden dann eventuell sofort antworten können. Und dann würden die Signale wiederum 10 Minuten brauchen, bis sie die Sonde erreichen. Also es geht gar nicht, dass man so etwas von der Erde aus steuern könnte. Es muss auf jeden Fall vollautomatisch passieren. Auch das ist aber wieder eine Vorbereitung für weitere Missionen. Man plant auch für das Jahr 2020 einen neuen Mars-Rover sanft auf der Oberfläche des Mars zu landen. Und damit einen weiteren Rover, ein weiteres Labor, fahrbares, bewegliches Labor zu dem Planeten zu bringen. Also so langsam ist da schon eine ganze Menge Schrott da. Sehr teurer, Millionen teurer Schrott, der am Anfang natürlich funktioniert, gut funktioniert. Aber irgendwann stellt ihr nun mal den Dienst ein, weil Technik geht kaputt. Das wissen wir ja alle. Und dann bleibt eben leider nur, so teuer wie es auch mal gewesen ist, der Schrott übrig. Gut, es sind ja nur ein paar Fahrzeuge mittlerweile. Ich hoffe, wir machen aus diesem Nachbarplaneten nicht die gleiche Müllhalde, wie wir das im Moment auf der Erde versuchen. Das Kraftfahrtbundesamt, KBA abgekürzt, fordert im Moment Tesla dazu auf, seine Werbung zu ändern. Tesla wirbt damit, Sie wissen, dieses Elektroauto, welches Furore gemacht hat, weil es den etablierten Automobilherstellern gezeigt hat, dass man Elektroautos doch bauen kann, die auf der Straße vernünftig fahren. Und die werben mit einem Autopilot. Ja, und dieser Autopilot, das bezieht sich nicht auf das Auto, sondern auf ein automatisches Pilotieren. Und das gefällt dem Kraftfahrtbundesamt nicht, weil sie sagen, dann könnten die Kunden der Meinung sein, man braucht nichts mehr zu tun. Gut, es gibt auch Werbefilme in den USA, wo der Fahrer in dem Auto schläft und das Auto fährt allein. Ich habe sie bei uns noch nicht gesehen. Ich glaube, bei uns macht man sowas in der Werbung nicht, weil man weiß, da sind die Leute ein bisschen kritischer. Es sind sehr umfangreiche Tests durchgeführt worden durch das KPA und da hat man sich überrascht gezeigt, dass die Autopiloten gar nicht in der Lage sind, ein Tesla-Auto in allen Fahrsituationen zu steuern und zu lenken, ohne dass ein Mensch eingreift. Wieso kann man davon überrascht sein? Naja gut, aber die Testfahrer, die mussten also in vielen Situationen eingreifen, um einen Unfall zu verhindern oder zu vermeiden oder gar nicht in die Unfallgefährdung hineinzukommen. So, und jetzt will man natürlich sagen, also wir haben gesehen, dieses Fahrzeug fährt gar nicht vollautomatisch, also darf man es auch nicht als Autopilot bewerten. Gut, auf der einen Seite ist es natürlich richtig, wenn so etwas durch das KPA getestet wird und wenn man da auch sagt, hier mach mal nicht so ganz so groß den Mund auf, sondern bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Aber wie groß ist denn die Geschichte eigentlich? 2500 Tesla-Autos fahren in Deutschland, haben also einen deutschen Besitzer. Die haben ja schon gekauft und jetzt will man aber verhindern, dass jemand ein Auto kauft, in dem Glauben, es würde vollautomatisch fahren, weil es eben Autopilot heißt. Ja, gibt's nicht Wichtigeres für das Kraftfahrtbundesamt? Wahrscheinlich nicht, nein, nein. Es muss also sein, Tesla hat übrigens schon reagiert und hat gesagt, wir sind im Moment in der Hauptsache auf unsere Kamerasysteme fixiert mit der Steuerung und der Auswertung der Daten, wie das Fahrzeug zu pilotieren ist. Wir gehen aber jetzt in dem nächsten Software-Update auch für die bisherigen Fahrzeuge dazu über, die Radarsignale, die Radarauswertung stärker mit in die Steuerung des Fahrzeuges einzubeziehen. Und man sagt natürlich auch, dass man versuchen wir, diese anscheinend irreführende Werbung einzustellen. Jetzt frage ich mich, wann wird eigentlich diese irreführende Werbung, die ja auch von Gerichten noch sanktioniert wird, weil gesagt wird, Werbung, wissen wir ja alle, ist ja keine Wahrheit. Egal, ob das nun Putzmittel sind, wo man einmal drüber wischt und dann alles Mögliche wegbekommt, wo man versprochen bekommt, dass man Kopfschmerzen und Fußpilz und was weiß ich nicht alles mit einer einzigen Pille wegbekommt. Wann wird diese Werbung denn der Wahrheit verpflichtet? Na gut, vielleicht würde es ja irgendwann mal den Herrn Dobrindt beim Verbraucherschutz geben. Er hätte ja dann schon Übung. Das wäre doch toll. Sie wissen ja schon, worum es geht, denke ich mal, wenn ich diesen Namen anspreche. Das Galaxy Note 7 ist in den meisten Flugzeugen verboten, nicht nur im ausgeschalteten Zustand zu transportieren, sondern es überhaupt noch zu transportieren. Und was ist passiert? Nun, man hat es mit viel Furore in den Markt gebracht, weltweit verkauft und dann fingen einige an zu brennen. Es wurde sogar von Explosionen gesprochen, aber das ist eine Definitionssache. Samsung hat am Anfang gesagt, dann sind die Akkus falsch eingebaut worden, also ein bisschen mit Gewalt verkantet da reingedrückt worden, da haben die Schaden erlitten, dann ist es zu einem internen Kurzschluss wie auch immer gekommen und das hat zu einer Überhitzung geführt. Also wurden erstmal weltweit die Käufer aufgefordert, die Akkus zu tauschen. Haben natürlich nicht alle gemacht, aber die, die es gemacht haben, bei denen sind die gleichen Probleme wieder aufgetreten. So. Jetzt war es aber so, dass Samsung erstmal die Produktion gestoppt hat. Und nachdem die Produktion gestoppt war, hat man versucht herauszubekommen, woran es denn wirklich liegt. Und so wirklich herausbekommen hat man es nicht. Also hat man dieses Teil grundsätzlich beendet in der Fertigung. Es wird dieses 7er nicht mehr geben. Es ist vorbei. Weltweit werden alle zurückgeholt. Das heißt, in die ganze Welt werden jetzt feuerfeste Verpackungen verschickt, in die dieses Telefon eingepackt werden soll und dann soll man es damit zurückschicken. Es ist natürlich eine riesige, für die Südkoreaner, Schande, muss man sagen. Für uns ist es natürlich ein Riesenschlamassel. der wird diese Firma, Experten schätzen, etwa 15 Milliarden Euro kosten. Das ist natürlich einfach nur Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. 15 Milliarden, das muss man ja erstmal wegstecken. Aber dazu kommt natürlich auch, dass jetzt natürlich der Ruf ziemlich angeschlagen ist. Ein Unternehmen, was so ein System auf den Markt bringt, das hat natürlich erstmal einen ganz großen Image-Schaden, denn man überlegt sich natürlich, kaufe ich mir wieder so ein Teil? Will ich wieder so ein Schlamassel haben? Will ich wieder damit nicht ins Flugzeug können? Will ich wieder das Ding zurückschicken müssen oder was auch immer? Gut, man bekommt sein Geld zurück, aber wer will denn dieses ganze Theater haben? Und damit muss das Unternehmen natürlich kämpfen. Es ist kein kleines Unternehmen, das wissen wir, sondern ist ein Riesenmonster. Ich glaube, die haben 490.000 Mitarbeiter, wenn ich mich recht entsinne, und machen einen Umsatz von 220 Milliarden im Jahr. Das ist also schon ein Monster, dieses Unternehmen. Dass so etwas passieren kann, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Wieso denn überhaupt es möglich ist, dass ein solches Unternehmen mit so viel Erfahrung, was so viel gute Produkte auf dem Markt hat, plötzlich so daneben haut? Also einmal, man hat wohl diese Telefone und auch die Akkus nur intern im Unternehmen getestet, gut und ausführlich, und keine externen Unternehmen herangezogen, die vielleicht mit einem anderen Blickwinkel auf die Sachen draufgeschaut hätten und andere Testverfahren angewendet hätten. Und dann, wenn das richtig ist, was ich da von den Kollegen gehört habe, ist es wohl so, dass Samsung, dieses Unternehmen, geführt wird wie eine Diktatur. Eigene Entscheidungen, eigene Ideen einbringen, darüber mit dem Chef zu sprechen, Vorschläge zu machen, zu diskutieren, geht nicht. Es wird einfach nur darauf geachtet, dass die Arbeitnehmer, egal wie hoch sie positioniert sind, das ausführen, was von oben kommt. Dass so etwas auf die Dauer natürlich schiefgehen kann, ja, ob es hier der Fall war, kann ich nicht sagen. Aber in vielen Bereichen kriselt es in diesem Unternehmen, weil eben der Führungsstil derart diktatorisch durchgeführt werden soll. Das ist nicht der Grund dafür, dass die Akkus kaputt sind, aber vielleicht der Grund dafür, dass so etwas im Unternehmen nicht früher aufgefallen ist. Denn wenn jeder nur den Kopf wegducken muss und tun muss, was ihm gesagt wird, buchstabengetreu und keine eigene Kreativität da reinbringen darf, das ist keine schöne, keine gute Arbeit. Und wozu es führt, sehen wir jetzt. Es kommt natürlich dazu, dass dieses Unternehmen so groß ist. Das ist relevant für das komplette Wirtschaftssystem in Südkorea, denn die haben von ihrem wirtschaftlichen Volumen her so ungefähr 25% des gesamten Landes Südkorea, des gesamten Staates, decken die damit ab. Sehr viele Unternehmen, die da dranhängen, Subunternehmer, die jetzt schon darunter leiden und teilweise kurz vor dem Konkurs stehen. Also man kann das nicht einfach so abtun. Da hängen unheimlich viele Unternehmen und kleine Firmen und Familien dran. Also es ist eine mittlere Katastrophe, weit über das hinausgehend, was ich anfangs sagte, dass die Südkoreaner das als Schande ansehen. Es ist leider irgendetwas passiert, aber da ist es wahrscheinlich nicht in betrügerischer Absicht passiert. Was bei VW passiert ist, das wissen wir ja selbst. Auch wenn Samsung ein Riese ist in der Branche, aber es gibt Unternehmen, die noch viel, viel wertvoller sind. Unter den 10 wertvollsten Unternehmen, wie auch immer das definiert ist, auf dieser Welt, da sind so Namen wie Apple, Google, Microsoft, Amazon und so weiter. Diese wertvollsten Unternehmen, ja, wenn wir uns die Namen anhören, da wissen wir, das sind keine aus Europa dabei. Die wachsen immer weiter, die werden immer größer. Alle diese Unternehmen, die einen riesen Umsatz machen und einen riesen Gewinn machen, die sind in den USA ansässig, im Silicon Valley. Warum gibt es denn bei uns so etwas nicht? Woran mag es denn liegen? Und wie geht denn das überhaupt weiter? Es gibt eine, man sagt immer Denkfabrik dazu, eine Internet Economy Foundation. Und die arbeitet übrigens auch mit Roland Berger zusammen, diese Unternehmensberatung. Die stellen heute gerade in Berlin bei einer Veranstaltung Digital Business Forum eine Studie vor und sprechen auch darüber, dass nur 27 von 176 digitalen Plattformen weltweit hier in Europa ansässig sind. 82 sind in Asien wohnhaft angesiedelt und 44 von diesen 176 sitzen in dem US-Staat Kalifornien. Wenn man sich das nochmal von der anderen Seite betrachtet, dann kann man erkennen, dass 50% des Börsenwerts dieser weltweiten Unternehmen, Wirtschaftsplattformen im Silicon Valley angesiedelt sind. Und da muss man sagen, okay, und bei uns? Genau, nichts. Das ist ein großes Problem und die Ökonomen sind sich einig mit der EU zusammen, dass sich hier etwas tun muss, dass wir versuchen müssen, Wachstumsraten, wie sie in den USA und bei der US-Wirtschaft seit Jahren gang und gäbe sind, von etwa 2,4% pro Jahr, dass man sowas versuchen muss, auch bei uns in irgendeiner Art zu erreichen. Aber man weiß nicht wie. Wir haben 1,3% in den letzten 20 Jahren gehabt. Und ja, natürlich, wir als Kunden profitieren natürlich auch davon, weil viele dieser Produkte, die wir über das Internet bestellen, kommen ja dann von diesen gigantischen Wirtschaftsmonstern, die Preise natürlich auch runterdrücken, kaputt machen. Wir können unsere Sachen viel günstiger, viel billiger kaufen, weil die eben so riesige Stückzahlen produzieren und sehr effizient arbeiten können. Die 500 Millionen Verbraucher, die wir in der EU haben, die haben also irgendwo einen Vorteil davon. Wenn man da nur direkt darauf sieht. Dauerhaft gesehen sind es natürlich Arbeitsplätze, die uns fehlen. Wir geben Geld aus, das Geld geht über den großen Teich und dann ist unser Geld selbst weg, aber es bleibt nicht in unserem Wirtschaftskreislauf. So, und das sieht man nun irgendwo schon als Problem an und die EU versucht jetzt in dieser Richtung irgendetwas zu machen. Wir haben ja eine ganze Menge Projekte, die von Seiten der EU laufen, aber alle greifen nicht so wirklich. Und das andere ist natürlich, dass die Macht von solchen Unternehmen immer größer wird. Microsoft druckt den Leuten einfach irgendwelche Updates auf den Rechner, auf Kosten der Leute, auf Kosten deren Flatrate, ohne zu fragen, unerlaubt. Und wenn man es ablehnt, immer wieder und immer wieder. Andere machen das genauso. Google verkauft Adressen bis zum geht nicht mehr. Es wird Werbung gemacht. Offensichtlich manipuliert Google auch Suchergebnisse und stellt Ergebnisse von Google-Kunden, die dafür bezahlt haben, besser da in der Reihenfolge der Suchergebnisse als andere, die eben nicht da drin sind. Manche fliegen sogar ganz raus. Man kann das alles sehr, sehr schwer greifen und Margarete Vestager, diese Wettbewerbshüterin in der EU, die hat jetzt diesen Unternehmen den Kampf angesagt. Sie hat ja schon einige Male von sich reden gemacht und möchte nun auch versuchen, diese Dinge in den Griff zu bekommen. Dass also Google offenlegen muss, welche Algorithmen in den Suchmaschinen laufen und wie die von außen beeinflusst werden können und dass sie das nicht mehr dürfen, ihre Suchergebnisse aufgrund von irgendwelchen monetären Entscheidungen zu verändern. Und es geht genauso darum, wenn Sie ein Mobiltelefon kaufen, irgend so ein modernes Teil mit einem Google-Betriebssystem drauf, das heißt also Android, dann sind da schon viele Applikationen vorinstalliert. So, und diese vorinstallierten Applikationen, die kann der unbedarfte Benutzer nur ganz, ganz schwer entfernen. Das ist gar nicht so ganz einfach. Ganz entfernen kann es eigentlich nur dann, wenn er das Ding routet. Und wie es dann mit Garantie und Ähnlichem aussieht, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, das darf auch nicht sein. Google kann nicht sagen, das ist das Betriebssystem von uns und du, lieber Hardwarehersteller, bekommst das zwar kostenlos, aber nur, wenn du unsere Applikationen mit da drauf nagelst. Und zwar so, dass sie nicht einfach wieder entfernt werden können. All diese Dinge sind nicht in Ordnung. Oder gucken wir uns mal den App Store von Apple an. die halten die Hand auf und wollen 30% Provision bei jedem Verkauf irgendeiner Applikation, die ich als Kunde da kaufe. So, und verbietet aber mir als Abverkäufer, dass ich in irgendeiner Art den Kunden eine billigere Möglichkeit biete, das zu kaufen. Ich darf also nicht darauf hinweisen, hör mal, du kannst das in dem und da oder dort auch noch kaufen, sondern es muss dann über Apple gekauft werden, damit die genügend daran verdienen. All diese Dinge, diese Macht, die sich da konzentriert hat, die macht einfach nur Angst. Und ich glaube, man muss sich mal ein bisschen mehr darüber Gedanken machen. Vielleicht sollten Sie mal in die Presse schauen zu dieser Veranstaltung, die da heute in Berlin stattfindet. Ich hoffe, da kommen einige vernünftige Berichte und ich weiß vielleicht nächste Woche auch noch mehr darüber, was noch alles erzählt worden ist. Auf jeden Fall ist es so, dass wir Monopole haben, die von unseren Staaten kaum noch gebrochen werden können. Das sind Wirtschaftsmonopole und die sind ja in irgendeiner Art mittlerweile bestimmender als die Gesetze, die die einzelnen Staaten haben. Es ist eine Situation, die von der Politik verschlafen wurde. Und jetzt muss dringend gehandelt werden und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, damit wir nicht so untergebuttert werden. Einmal als Wirtschaftsfaktor in Europa und zum anderen als Bürger, als Nutzer, als Kunden, die wir dann vollkommen macht- und hilflos sind. Ja, habe ich eben noch vergessen. WhatsApp ist ja genauso eine Geschichte. Vor 2 Jahren wurden sie übernommen, haben damals großartig getönt, dass nun alles beim Alten bleibt und so weiter. Und jetzt wollen sie ihre Daten an den Mutterkonzern weitergeben. Da kann man sagen, na gut, das sind diese amerikanischen Firmen, die schert es nicht, was in den einzelnen Ländern an Datenschutzgesetzen und sowas besteht. Es soll aber jetzt wohl zu einer Klage kommen, weil bis heute noch nicht bereit erklärt haben, das zu unterlassen. Wo ist eigentlich das große Problem? Wenn ich WhatsApp benutze wäre, dann müsste ich unterschreiben, die AGBs, oder wenn ich nicht widerspreche, würden die gültig, dass nicht nur meine Telefonnummer, und hierbei geht es in der Hauptsache nur noch um Handynummern heutzutage, weitergegeben würde an Facebook, sondern ich erkläre gleichzeitig, dass ich die Erlaubnis eingeholt habe von all denen, die in meinem Telefonbuch drinstehen, dass auch die Nummer, die überhaupt nicht bei Facebook oder sonst irgendwo jemand Mitglied sind, dass die ebenfalls weitergegeben werden dürfen. So eine hinterfotzige Sauerei muss man sich mal überlegen. Die wissen natürlich ganz genau, dass keiner alle in dem eigenen Telefonbuch befindlichen Teilnehmer anspricht und sagt, du musst mir die Erlaubnis erteilen, dass deine Telefonnummer von WhatsApp an Facebook weitergegeben wird. Macht kein Mensch, geht gar nicht, ist ja gar nicht denkbar. Aber das sind die Bestimmungen, das sind die AGBs, bezieht sich auf meinen letzten Beitrag. Die Macht, die uns machtlos macht, ohnmächtig macht, muss ich mal sagen. Da muss etwas dagegen passieren. Man sollte sich jetzt überlegen, ob man überhaupt bei WhatsApp noch drin bleiben kann, mit reinem Gewissen. Und wenn jemand meine Telefonnummer da drin hat und die nicht rausnimmt und die weitergibt an Facebook, ich werde dagegen klagen. Denn das sind meine Daten und ich will die nicht bei Facebook haben. So. Mann, das ist irgendwo derart unübersichtlich und mächtig geworden, dieses ganze Konglomerat an Firmen, die mit Daten und von Daten leben, diese Daten unerlaubt oder zumindest Halbseiten erwerben oder auf solche merkwürdige Art und Weise, wie das jetzt mit den AGBs bei WhatsApp passiert. Da kann man nur noch den Kopf schütteln, nur noch Angst haben. Ich werde nicht bei WhatsApp in irgendeiner Art mitmachen. Und ich werde auch nicht bei Facebook mitmachen, egal wie viele Leute sagen, mach doch oder komm doch oder tu doch. Bestimmte Dinge müssen sein, zum Beispiel für unsere Videos. Da gibt es natürlich ein CC2-Konto, aber ich selbst persönlich habe damit überhaupt nichts zu tun und werde es auch niemals tun. Ich weiß, ich rede gegen Windmühlen. Nur wenn wir irgendwann alle durchleuchtet, alle abgelichtet, alle unsere Daten, wie die Belgier, die jetzt zum Beispiel eine Datenbank aufbauen wollen, wo sie die Erbgutinformationen aller ihrer Bürger drin speichern, wenn wir das alles einfach nur so zulassen und hinnehmen und sagen, wir können ja nichts dagegen tun, dann werden wir irgendwann auch nichts mehr dagegen tun können. Dann sind wir alle nur noch ein Datensatz in einer weltweiten Datenbank, über die jeder, der dafür bezahlt, jederzeit verfügen kann. Und auch die, die nicht bezahlen, nämlich Staatsdiener, egal ob sie damit dem Staat dienen oder anderen, können darauf zugreifen. So, jetzt reicht's. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche, auch wenn es ein bisschen herbstlicher wird. Die Fernsehsendung gestern ist ja schon online, die haben Sie ja schon gesehen, wenn nicht, wird es aber jetzt langsam Zeit. Die nächste ist auch bereits produziert, die wird diese Woche geschnitten und fertig gemacht. Die kommt aber dann erst gestern in 2 Wochen online. Das war's für heute. Schauen Sie in den Shop. Regenschirme, Regenjacken und so weiter. Und bitte nicht vergessen, die müssen ja irgendwo neben dem Computer sitzen. Das, was früher Tux war, wird jetzt bitte. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.